96% der Leute, die Bienen in Deutschland angemeldet halten, sind keine Erwerbsimker. Und bei einem Erwerbsimker kann man natürlich sagen, ja, der braucht eine gewisse Kiloanzahl. Bei 96% ist das ein reines Hobby. Vielleicht muss der eine oder andere eine gewisse Anzahl von Honig herausziehen, um sein Hobby zu finanzieren. Aber grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, jeder Imker braucht eine gewisse Anzahl an Honig. So, und es gibt auch viele Imker, die nicht auf Honigertrag imkern, sondern es einfach nur aus reiner Freude an den Tieren machen.
Wenn Bienen sich aussuchen könnten, wie sie leben wollen, dann würden sie wahrscheinlich in eine Baumhöhle einziehen. Schön weit oben, in Sicherheit. Doch weil der honigliebende Mensch da oben nicht so gut rankommt, leben die meisten Bienenvölker nun in schlichten Kisten mit herausnehmbaren Waben und schuften wie verrückt. Das Brandenburger Startup Hive hat nun einen Bienenkorb entwickelt, der das Wohl der Nektarsammler in den Blick fasst. Doch wie erschließt man sich da die Zielgruppe und verbreitet sein Produkt? Darüber rede ich heute mit dem Hive-Mitgründer Fabian Wischmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Guten Tag, Herr Wischmann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, hier zu sein heute.
Herr Wischmann, ich muss zugeben, zuerst habe ich nicht vermutet, dass man mit dem Bau von Bienenkörben ein Start-up gründen kann. Ich hatte vermutet, je weniger man in den Bienenalltag eingreift, desto besser. Und für Start-ups gibt's ja festgelegte Kriterien, die müssen technologiebasiert sein, innovativ, rasch wachsend und viele nehmen auch die Nachhaltigkeit mit in den Blick. Dann habe ich gesehen, dass Sie tatsächlich mit Ihren Bienenkörben jeden einzelnen Punkt abhaken. Was genau machen Sie mit Ihren Bienenkörben anders als andere Bienenkorbhersteller?
Was wir machen, ist, ein Habitat zu schaffen, das dem natürlichen Habitat, dem der Baumhöhle, viel näher kommt als die Kisten, Magazinbeuten, die von Imkern heutzutage genutzt werden.
Und wie genau sieht Ihr Habitat aus? Warum heißt das überhaupt Hive?
Hive kommt natürlich aus dem englischen Bienenstock und mit 2i, weil wir quasi den Bienenstock 2.0 entwickelt haben. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel das Mikroklima replizieren, was in einer Baumhöhle herrscht, mit einer Isolierung. Dann nutzen wir das gleiche Volumen, was Honigbienen in freier Wildbahn auch beziehen würden in Baumhöhlen. Die Architektur oder besser gesagt die Geometrie spielt auch nochmal eine Rolle, dass wir eine zylindrische Form gewählt haben, die Kältebrücken vermeidet und einfach auch der Baumhöhle nachempfunden ist. Das sind alles Faktoren, die eigentlich in der freien Wildbahn für Honigbienen positiv sind. Die kopieren wir quasi aus der Natur und haben das in ein industriell herstellbares Produkt überführt, was wir in Serie produzieren können. Im Gegensatz dazu gibt es Magazinbeuten. Das sind diese rechteckigen Kisten, die jeder wahrscheinlich schon mal gesehen hat, wo einzelne Rahmen eingehängt werden. Und diese Kisten sind besonders gut für den Imker, der viel Honig produzieren will.
Welche Materialien verwenden Sie dabei, Herr Wischmann?
Ein wichtiger Grundansatz ist sozusagen, dass wir auch eine Leichtbaukonstruktion wählen. Da haben wir schon mal von vornherein sehr viel eingespart. Und dann haben wir eigentlich einen sehr bunten Materialmix, haben dann immer sozusagen auf die jeweilige Problemstellung geschaut, die das Teil oder konstruktiv mitbringt und welches Material man dann in dem Fall verwenden kann. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, diese Stützstruktur, das Grundgerüst aus Kunststoff herzustellen, weil es in der Gesamtbilanz gar nicht schlecht ist. Wir können dort halt recycelten Kunststoff benutzen und überführen halt kurzlebige Produkte in ein langlebiges Produkt, weil unser Produkt ja irgendwie mehrere Jahrzehnte bestehen wird. Dann bei den viel großflächigeren oder volumigeren Komponenten, wie zum Beispiel die Isolierung, benutzen wir Hanfwolle, was ein wunderbares Material ist. Das kommt bei uns CO2-negativ sogar an. Es ist ein schneller nachwachsender Rohstoff, der in Deutschland angebaut wird. Ja, und so geht das durch die ganze Kette weiter. Wir benutzen natürlich auch Holz, weil Holz ist das Material, was den Bienen dann doch am liebsten ist von der Oberfläche und wir wollen die nicht in eine Kunststoffbehausung oder sowas stecken. Aber da auch wieder der Aspekt halt eben ressourcenschonend, Furnierholz, was 1,5 mm dick ist, also minimalster Einsatz sozusagen. Das ist dann wirklich nur auf den Oberflächen, wo die Bienen mit in Kontakt sind. Weil auch Holz wird immer natürlich so weitläufig als sehr nachhaltiger Rohstoff dargestellt. Aber mit Monokulturwäldern und so weiter ist das eben auch nicht wirklich der Fall. Weshalb wir uns auch bewusst dafür entschieden haben, Holz auch nochmal so wenig wie möglich eigentlich zu nutzen.
Der Grundkörper besteht aber doch aus Kunststoff, oder?
Also wir haben insgesamt einen modularen Aufbau und die Stützstruktur quasi, das sind wie so Ringe, die sind aus Kunststoff hergestellt. Dann haben wir quasi eine Röhre, die ist aus Furnierholz und wird dann verspannt mit wachsgetränktem Seil, was eine extreme Stabilität bringt. Dann ist es ummantelt mit Hanfwolle-Isolierung und außen haben wir quasi so dünne Stäbe, die alles in Form nochmal halten. Damit erreichen wir mit sehr minimalem Materialaufwand insgesamt eine hohe Festigkeit und die tragenden Elemente, zum Beispiel die Basis, auf dem das Ganze steht und diese Arme, auf denen das sich stützt, wenn man sich das anschaut, wird aus Kunststoff im Spritzguss hergestellt, weil wir da einfach eine extreme Langlebigkeit und Materialsteifigkeit auch mit erzeugen können.
Herr Wischmann, wie viel Bienchen passen rein und wie viel Honig kommt denn raus?
Ja, das ist eine Frage, die gerne gestellt wird, aber man nicht pauschal beantworten kann. Es kommt einfach extrem drauf an, wie groß ist denn das Volk wirklich? Das ist eine Zahl, die schwankt über das Jahr. Im Sommer gibt es deutlich mehr Bienen, da gibt es ganz viele Flugbienen und im Winter ist es quasi nur noch eine reduzierte Bienenmasse im Inneren. Und auch wenn ein neues Bienenvolk einzieht, dann ist die Anzahl auch erstmal nicht so hoch. Wir sprechen über einen Raum von 10.000, 15.000 bis 50.000 Bienen, die in so einem Bienenstock leben können. Und das ist halt so ein ziemlicher Durchschnittswert. Genau, und zum Thema Honig, das hängt davon ab, wie viel Futterangebot ist denn eigentlich erreichbar für die Bienen. Das heißt, wie viel können die eigentlich wirklich eintragen? Sprich, da kommt es einfach darauf an, wie ist das Futterangebot? Wie viele Bienen habe ich denn wirklich? Wie stark, sagt man, ist das Volk? Und dann muss man halt eben schauen, ob man ernten kann und wenn ja, wie viel. Weil im Endeffekt ist ja die Honigernte, nimmt man den Bienen den Futtervorrat für den Winter weg. Also wenn das dem Volk sehr gut geht, wenn das sehr stark ist, kann man da eventuell ein bisschen was rausnehmen, wenn man das möchte. Aber natürlich muss man auf dem Schirm haben, dass das die Vorräte für den Winter sind, die man wegnimmt.
Aber es ist ja so, dass die Imker vor allem Interesse dran haben zu ernten. Und sie begrenzen ja durch die Zahl der Waben da drin die Ernte.
Was anders ist als in Magazinbeuten, ist, dass wir ein festgelegtes Volumen haben. Das bedeutet, es gibt diesen Brutraum, diese längliche Röhre und dann obendrauf sitzt nochmal eine Kuppel. Und das ist unser Honigraum. Und diese Kuppel, aus der kann ich Honig ernten, wenn die ausgefüllt ist mit Honig. Das bedeutet, ich kann diese Kuppel dann abnehmen und mir Waben rausschneiden und dann wieder zurücksetzen und die Bienen erfüllen das dann, bauen das dann wieder aus neu. Bei Magazinbeuten, bei diesen rechteckigen Kisten, setzt man auch einen Honigraum oben auf. Aber viele Imker setzen dann mehrere Honigräume oben auf. Das kennt man dann. Das werden dann relativ große Türme irgendwann teilweise. Also es gibt natürlich verschiedene Betriebsweisen. Das macht nicht jeder Imker gleich. Und das ist eben der Unterschied. Da wird das Volumen immer wieder erweitert, erweitert und erweitert. Und das ist was, was bei uns nicht geht, sondern es gibt dieses fixe Volumen. Das, was in Forschung über wildlebende Honigbienen herausgefunden worden ist, was so die durchschnittliche Baumhöhle, die Bienen gerne in der Wildnis beziehen, hat. Und das haben wir davon abgeleitet.
Die meisten Imker brauchen aber auch eine gewisse Kilomenge an Honig, um das wirtschaftlich betreiben zu können. Die kriegen also dann in kürzeren Abständen jeweils ihre 5 Kilo Ernte, oder?
Nein, also 96% der Leute, die Bienen in Deutschland angemeldet halten, machen das aus Hobby und sind keine Erwerbsimker. Und bei einem Erwerbsimker kann man natürlich sagen, ja, der braucht eine gewisse Kiloanzahl. Bei 96% ist das ein reines Hobby. Vielleicht muss der eine oder andere eine gewisse Anzahl von Honig herausziehen, um sein Hobby zu finanzieren. Aber grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, jeder Imker braucht eine gewisse Anzahl an Honig. So, und es gibt auch viele Imker, die nicht auf Honigertrag imkern. Es gibt auch Imker, die überhaupt keinen Honig entnehmen aus ihren Bienenstöcken, sondern es einfach nur aus reiner Freude an den Tieren machen und irgendwie bestäuben möchten gerne.
Jetzt verstehe ich also, da sind wir ja auch schon mitten beim Thema. Erzählen Sie doch mal, wie Ihre Zielgruppe eigentlich aussieht. Sind das die Hobby-Imker?
Ich habe ja gesagt, dass 96% der Imker in Deutschland Hobbyimker sind, nur so um die 4% wirklich Erwerbsimker sind und das wirklich hauptberuflich machen. Und genau diese Hauptberuflichen sind nicht unsere Zielgruppe, weil bei uns kann man nicht auf maximalen Honigertrag halten, sondern wir richten uns wirklich an die 96%, die das hobbymäßig betreiben. Da allerdings gibt es Unterströmungen, Hobbyimker, die halt so viel Honig wie möglich ernten möchten oder irgendwelche anderen Ziele haben. Wir sprechen die Zielgruppe an, die wirklich auf naturnahe Bienenhaltung aus sind, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Imker, die das, was wir machen, interessant finden. Es gibt viele Imker, die auch verschiedene Beutensysteme sowieso nutzen, einfach weil es ihnen Spaß macht. Viele haben auch noch andere Klotzbeuten oder Lüneburger Stülper oder also diese Körbe, die man kennt. Es ist einfach ein Hobby.
Sind Sie denn da auf Ihre Imker zugegangen? Und wenn die meisten doch sowieso Hobby-Imker sind, dann ist das wahrscheinlich sogar eine ganz heterogene Zielgruppe, oder?
Es ist eine sehr heterogene Zielgruppe. Was wir in den letzten Jahren beobachten, ist, dass es total viele Jungimker gibt, die in jungen Jahren sozusagen mit dem Hobby anfangen, 16, 17, aber auch viele so mit 20er, 30er, auch viele Leute in Städten, die irgendwie sich mit dem Thema irgendwie mit der Umwelt beschäftigen, sich wieder mehr mit der Natur verbinden wollen. Durch die Corona-Pandemie auch nochmal, Leute gehen mehr in die Gärten, machen mehr, spiegeln auch Statistiken wieder, die, wo wir jetzt hier in den letzten Jahren in Deutschland irgendwie um die 9% Wachstum hatten. Und dann habe ich natürlich auch noch einfach so eine sehr traditionelle Gruppe von Imkern, die das vielleicht schon seit 40, 50 Jahren machen und wo das dann auch so ein bisschen von Generation zu Generation gegeben wird, wo dann der Großvater hat schon immer geimkert und dann werden auch diese Bienenvölker quasi weiter vererbt, das Equipment und so weiter. Da rutscht man dann quasi dann vielleicht so rein, weil es halt irgendwie eine tolle Beschäftigung ist. Also das ist wirklich ein sehr breites Spektrum, in dem wir uns da bewegen.
Und nun würde man ja sagen, von Marketing-Gesichtspunkten aus, man muss sich für ein Spektrum entscheiden. Für welches Spektrum haben Sie sich entschieden und welchen Weg haben Sie dafür gewählt?
Es gibt Leute, die das lange, sehr lange machen und vielleicht sehr klassisch unterwegs sind. Die sind natürlich irgendwie am Anfang, wenn man mit einer etwas Neuem, einer Innovation kommt, die sind vielleicht erstmal skeptisch. Und wenn ich etwas 40 Jahre schon so gemacht habe, dann sehe ich erstmal nicht den Grund, das zu ändern. Für uns war relativ schnell klar, dass wir erstmal diese Zielgruppe angehen, die eh schon offen ist für Alternativen, die auch vielleicht verschiedene Beutesysteme ausprobieren. Und dann gibt es halt nochmal diese Zielgruppe wirklich von Leuten, die halt ja dieses naturnahe Imkern betreiben, die halt nicht auf diesen maximalen Honigertrag aus sind. Und das ist definitiv unsere erste Zielgruppe. Es gibt viele, die nach Alternativen suchen, weil es ja auch Probleme in der Imkerei gibt, was Parasiten und so weiter und so fort angeht. Das hat alles damit angefangen, dass wir wirklich so für die ersten Prototypen, die wir gemacht haben, haben wir halt auch Standorte gesucht und dann haben wir einfach quasi das in die Welt rausgerufen, über Social Media und so weiter kommuniziert, dass wir Teststandorte suchen. Und da haben wir wirklich, also dafür, dass wir noch so am Anfang standen, extrem großes Feedback bekommen und sehr viele Einsendungen. Und da konnten wir uns dann wirklich auch Leute rauspicken, die schon Imker sind und darüber dann auch über diesen persönlichen Kontakt diese Zielgruppe wirklich noch besser kennenlernen. Ja, im Endeffekt hat das auch dann dazu geführt, dass wir, während wir das Produkt dann dort getestet haben, auch zusammen mit dem Feedback sozusagen das weiterentwickeln konnten von der Zielgruppe, die wir dadurch ja definieren konnten.
Das ist ja interessant. Sie haben also mit Ihrer Zielgruppe zusammen das Produkt weiterentwickelt. Welche Anregungen kamen denn von den Imkern?
Einmal natürlich, wir entwickeln ein Hardware-Produkt, ein großes Hardware-Produkt. Das ist ja quasi aus dem Nichts erschaffen. Das gab es vorher nicht. Und da sind natürlich in der ersten Schleife immer noch Fehler drin, in der zweiten Schleife auch noch. Wenn man dann anfängt, ein Produkt zu benutzen, dann fallen einem natürlich Sachen auf. Das Scharnier funktioniert vielleicht nicht gut oder das könnte noch ein bisschen anders sein oder es wäre praktisch, wenn man das oder das hätte. Ja, alles Sachen, wo wir uns dann hingesetzt haben und geschaut haben, okay, macht das Sinn, das aufzunehmen? Wenn ja, wie können wir das umsetzen? Und um ein Beispiel zu nennen, wir haben diesen Brutraum in der Mitte und da ist dann durch das Feedback entstanden, dass wir so kleine Revisionsfenster eingebaut haben, die man öffnen kann und an der Seite 9 Stück rundherum, so dass man gute Kontrolleinblicke machen kann in das Volk, wenn man das möchte. Es sind immer wieder so kleine Features auch, wo dann Nachfragen kommen, auch von unseren ersten Kunden jetzt und ja, wo wir jetzt einfach noch in der Situation waren, dass wir viele Sachen davon einfach aufnehmen konnten.
Revisionsfenster ist ja schon ein weiteres Stichwort. Sie machen ja mehr als die Bienchen beim Leben zu betrachten. Sie entwickeln ja auch spezielle Sensoren, oder? War das auch was, was von der Zielgruppe gewünscht wurde?
Das gehört auch in unserer Vision zum Gesamtkonzept dazu. Interessant ist eher, dass wir auch Interessensbekundungen bekommen von Leuten, die vielleicht nicht an der Haltungsform, die wir mit Hive anbieten, interessiert sind. Also sprich, die Magazinbeuten benutzen, aber trotzdem an unserer Sensorik interessiert sind. Man kann unseren Hive, den Bienenstock, komplett analog betreiben und braucht keine Sensoren dafür, so wie jeden anderen Bienenstock auch. Nichtsdestotrotz ist das alles schon so konzipiert und auch konstruktionsseitig vorbereitet, dass man einen Sensor in den Bienenstock an einer sehr guten Stelle positioniert integrieren kann. Genau, dieser Sensor misst Werte im Bienenstock, übermittelt die an eine Basisstation und der Kunde, die Kundin kann das dann auf dem Handy, auf dem Smartphone sich anschauen und auslesen und kriegt da nochmal einen tieferen Einblick in das Bienenvolk und kann da nochmal eine ganze Menge Zusatzinformationen rausziehen, die man sonst nicht hätte oder öffnen muss, um reinzuschauen, wie die Lage ist sozusagen.
Also Ihnen geht's unter anderem darum, dass es den Bienen besser geht. Sind diese Sensoren auch dazu da, um die Bienengesundheit zu überwachen? Und wie machen die das?
Wir messen die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Geräuschpegel, also eine Frequenz innerhalb des Bienenstocks, der Sensor. Das ja, lässt einmal Rückschlüsse auf die Vitalität der Bienen. Ganz einfach und platt gesagt, im Winter zum Beispiel kann ich gucken, ob mein Bienenvolk noch lebt, ohne irgendwie da in die Nähe gehen zu müssen. Und dann ist dieser Geräuschpegel, das ist was eigentlich was ganz Interessantes, was auch unserer Meinung nach eine andere Betriebsweise eröffnet. Und zwar ist es so, dass Bienen in der Natur oder in ihrem natürlichen Prozess schwärmen. Das bedeutet, das Volk züchtet sich eine neue Königin und die alte Königin schwärmt mit der Hälfte des Volkes ab. Und die neue bleibt eben mit der Hälfte des Volkes zurück. Aber oft ist es halt der Fall auch, dass die Bienen, wenn die abschwärmen, setzen die sich irgendwo an ungünstige Stellen, irgendwo 10 Meter hoch in einen Baum oder in den Schornstein vom Nachbarn oder irgendwie sowas, kann passieren, ist dann nicht so super. Mit diesem Geräuschsensor, der Frequenz, die wir messen, können wir quasi eine Schwarmvorhersage treffen und einen Alarm rausschicken, wenn es losgeht, wann halt dieser Schwarm zu erwarten ist. Und dann haben wir nochmal so ein kleines Zusatzprodukt, das ist quasi wie so eine, ich sag jetzt einfach mal, wie so eine Fischreuse kann man sich das vorstellen, was man an das Flugloch dran klemmen kann. Das ist eigentlich ein sehr traditionelles Werkzeug aus der, also ein Schwarmfangnetz, so aus der Imkerei in der Lüneburger Heide. Und dann kann ich quasi im richtigen Moment das davor machen und den Schwarm, wenn er rausfliegt, direkt abfangen in dieses Schwarmfangnetz und dann dementsprechend in eine neue Behausung einsetzen. Durch diese Sensorik ermöglichen wir quasi natürliches Verhalten zu ermöglichen, was für den Bienenhalter aber stressfreier ist.
Nun hat ja gerade in den vergangenen Jahren der Diebstahl an Bienenstöcken ungeheuer zugenommen. Ist das auch was, was man mit ihren Sensoren digital über große Entfernungen hinweg verfolgen und verhindern könnte?
In dem Sensor, der in den Hive reinkommt, ist auch ein Gyrosensor integriert. Sollte es ein Erdbeben geben oder sollte das jemand runternehmen, misst das der Sensor und sendet einen Alarm. Die Basisstation kann im Umkreis von 1 Kilometer aufgestellt werden. Die hat ein Solarpanel und funktioniert autark. Die Basisstation sendet dann ein Signal an den Server von uns. Dementsprechend dann vom Server kommt das Signal aufs Handy des Kunden, der Kundin. So können wir dann den jeweiligen Hive-Besitzer alarmieren, sollte sein Bienenstock bewegt werden, damit derjenige dann sofort reagieren kann im Zweifelsfall.
Das macht ja auch nochmal eine neue Zielgruppe, oder?
Genau, also wir haben quasi natürlich über diese App die Möglichkeit, auch sehr viel Inhalte zu transportieren und auch sehr viel Erklärungen zu transportieren. Und dadurch ist es ja eh auch nochmal total ein Produkt für, ja, zum einen natürlich auch, wenn man das mit der Sensorkomponente betreibt, technikaffine Menschen. Wir sehen das aber auch quasi als Zielgruppe, ja, einfach Familien mit einem großen Garten oder mit einem Garten halt, die irgendwie vielleicht was mit ihren Kindern, ein Hobby neu anfangen wollen und sich ein bisschen mit der Natur wieder mehr verbinden möchten. Das kann man natürlich dann toll integrieren mit so einer App-Komponente noch, über die auch viel erklärt werden kann, was eigentlich jetzt gerade im Bienenstock los ist, was für Arbeiten anstehen quasi oder halt für Kontrollen anstehen, was man machen muss. Das ist was, was wir dann ja über die App abbilden können und da natürlich nochmal komplett neue Zielgruppe abholen können. Und natürlich auch ist es auch ja was, was sicherlich interessant ist für Schulen. Gibt's ja auch schon häufiger Schulbienen und so weiter und so fort. Also irgendwelche Bildungsträger, die das vielleicht noch nutzen möchten.
Das ist ja eine ganz tolle Zielgruppe, muss ich jetzt einfach mal sagen. Und planen Sie auch noch, Herr Wischmann, das auf Ihrer Homepage weiter zu begleiten, auszudeuten? Gehört das auch zu Ihren Arbeiten, die noch anstehen?
Definitiv. Wir sind ein Start-up, was natürlich auch personell irgendwie begrenzt ist. Wir haben ein riesiges Hardware-Produkt, was wir gerade entwickeln, in die Serie überführen. Dementsprechend sind Ressourcen natürlich am Anfang begrenzt und wir fokussieren uns gerade erstmal darauf, unsere Pilotrunden, diese Vorbestellungen zu bedienen. Quasi auch, ja, wie man das so sagt, im BWL-Sprech, die Low-Hanging Fruits, diese Imker, die sich eh schon für so eine Alternative interessieren, halt eben erstmal zu bekommen, als Kunden zu gewinnen und auch vielleicht später als Fürsprecher, wenn die dann hoffentlich von dem Produkt begeistert sind, sobald die das benutzen. Und das sind dann alles weitere Schritte, die wir auf der Agenda haben und aber auch natürlich schon angehen und auch strategisch geplant haben, diese weitere Zielgruppenerschließung.
Sie haben das gerade noch mal gesagt mit den Low-Hanging Fruits und mit der BWL-Verbindung. Normalerweise stelle ich diese Frage ja immer ganz zu Beginn des Podcasts, wie Sie eigentlich auf diese Geschäftsidee gekommen sind. Aber da sind wir ja gleich im Bienenkorb gelandet.
Also die Idee für Hive kommt von meinem Mitgründer, dem Philipp. Der hat damals in Wiesbaden, glaube ich, einen Fischteich gepachtet mit Freunden zusammen, irgendwie zum Angeln oder so. Jedenfalls ist einer der Freunde eines Tages da mit 15, 20 Bienenvölkern aufgetaucht, die er dort positioniert hat. Und so ist es quasi alles bei ihm ins Rollen gekommen, dass er in dieses Thema Imkerei reingekommen ist, die ersten Bienen gehalten hat mit seinen Freunden zusammen. Da gab es dann irgendwann so auf einmal die ersten Fragezeichen, als dann das erste Mal diese Behandlung der Varroamilbe anstand, in Parasit, der auf dem Rücken der Biene lebt, aber auch schon in die unverdeckelten Brutzellen reinkrabbelt. Und das Schlimme ist halt, dass der auch viele Krankheiten überträgt, ja, zur Vernichtung von ganzen Kolonien führt. Und deshalb muss man zwangsläufig gegen diese Varroamilbe behandeln mit Ameisensäure oder anderen Mitteln. Finden die Bienen auch nicht so toll. Das war so, glaube ich, die Initialzündung für ihn, wo er sich gefragt hat, wie kann das denn sein, dass wir hier irgendwie quasi Chemie in dieses Bienenvolk reinkippen müssen, wo das doch irgendwie ein Tier ist, was es irgendwie schon vor dem Menschen gab, irgendwie so. Und dann viele Forschungssachen sich angeschaut und so. Und da gibt Beobachtungen, dass es wildlebende Bienenvölker gibt und dass die da auch teilweise ziemlich gut alleine klarkommen. Und dann gibt es halt sehr viel Forschung zum Thema, wie sieht denn die Behausung eigentlich aus, diese Bienen, die halt alleine klarkommen, vorfinden. Und das ist so irgendwie die ganze Idee entstanden ist, dass das Sinn machen würde, zu replizieren, wie die in der freien Wildbahn leben. Philipp hat dann in Industriedesign studiert und hatte dann mehrere Abschlussarbeitsthemen und diese ja Idee halt, diesen Bienenstock zu überarbeiten, neu zu entwickeln, und dort auch dann ersten Prototypen angefangen zu bauen. Und im Endeffekt habe ich ihn dann in der Gründungsförderung kennengelernt an der HTW Berlin. Und der Philipp ist in eine Beratung gekommen und war Feuer und Flamme für sein Produkt. Ich selber war aber auch total begeistert von dieser Idee. Dann ist es ja dazu gekommen, dass ich dann im Endeffekt Ende 2020 dort aufgehört habe, meinen Job, und wir uns dann beide Vollzeit da reingestürzt haben, das gemeinsam, das Thema voranzutreiben.
Es gehört aber noch jemand zum Gründungsteam, oder?
Genau, wir beide haben uns dann zusammengefunden und haben das angefangen. Den Rocco Weyers, ein Unternehmer aus Teltow, haben wir beim Business Angel Club Berlin-Brandenburg bei so einem Pitch-Event kennengelernt. Der fand das ein mega interessantes Thema. Wir sind so das Kerngründungsteam. Dann haben wir noch einen vierten, der Anas, das ist unser Programmierer, ein Informatiker, der sich um die ganze Sensorkomponente kümmert.
Glückliches Kleeblatt, kann ich nur sagen. Wann geht's denn eigentlich los mit der Produktion, Herr Wischmann? Und was kostet kostet so ein fertiger Hightech-Bienenstock?
Hightech hört sich immer so sehr technisch an. Für die Kunststoffteile müssen wir Spritzgusswerkzeuge herstellen. Ja, wir hoffen, gegen Ende des Jahres die Produktion starten zu können. Ambitionierter Zeitplan, aber wir sind noch positiv gestimmt, dass wir das einhalten können. Preislich haben wir im Vorverkauf rabattiert, weil man noch eine lange Wartezeit hat, sind wir mit 450 Euro gestartet. Es pendelt so um die 500 Euro.
Wenn Sie jetzt auf Ihre Gründungszeit zurückschauen, Herr Wischmann, was war eigentlich das Schwierigste, was Ihnen da so als Hindernis aufgetaucht ist?
Die größte Schwierigkeit bei uns ist mit Sicherheit das Gründungsthema an sich. Wir haben ein sehr großes Hardware-Produkt. Wir haben etwas für Tiere, was dann auch noch saisonal ist. Das heißt, wir haben einen sehr langen Entwicklungszyklus gehabt und den muss man einfach irgendwie vorfinanzieren. Das ist super schwierig. Weil wenn es um das Thema Hardware geht, sind schon mal gefühlt irgendwie 95% aller Geldgeber eh raus, weil sie wissen, es dauert lange, es wird teuer. So, ist anders, als wenn ich irgendwie was Digitales mache, wo ich irgendwie mit relativ wenig Mitteln einen Prototypen zusammenbauen kann und schon mal erste Testkunden ausprobieren kann. Dann haben wir nicht nur dieses Hardware-Produkt, sondern wir haben auch noch die Bienen und diese Saisonalität dabei. Bedeutet für uns auch, dass wir immer nur in einem gewissen Zeitraum testen können. Wenn wir dann irgendwie was, eine tolle neue Veränderung haben im Winter, dann können wir sie halt eben erst im nächsten Frühjahr wirklich testen mit einem neuen Bienenvolk zum Beispiel. Das bedeutet, wir haben hohe Investitionskosten, um so eine Serienfertigung aufzubauen.
Und wie sind Sie da drüber gekommen mit Exist und mit der Hilfe Ihrer Zielgruppe, der Imker?
Genau das. Wir haben so einen Weg eingeschlagen, wo wir von Fördermitteln profitiert haben. Wir haben das Exist Gründerstipendium bekommen. Was wir aber auch in der Zeit gemacht haben, ist diese Kickstarter-Kampagne gestartet, um halt eben diese initialen Vorbestellungen aufnehmen zu können und Geld einsammeln zu können, was dann in die Produktion laufen kann.
Herr Wischmann, jetzt haben wir gesehen, wie man also eine technologieaffine Imkerschaft zu ihrem Hive-Bienenkorb ziehen kann, indem man mit den Leuten redet, über Social Media postet, versucht an die jüngeren Imker heranzukommen. Welche Frage geben Sie mir mit an Felix Mohn, den Start-up-Berater?
Ich kann nur sagen, dass wir von der IHK-Seite eigentlich immer ziemlich gut unterstützt werden. Das ist aber natürlich keine Frage, sondern eher ein Lob. Die einzige Frage, die ich habe, aber das kann mir die IHK nicht beantworten, weil das bei der ELB liegt, ist, wann das Gründung-Innovativ-Programm, die Richtlinie, wieder neu aufgelegt wird, wo es jetzt seit einem Jahr eine Förderlücke gibt.
Ich nehme es trotzdem mal mit, denn in diesen Tagen tritt die neue Vollversammlung der IHK zusammen, um sich genau solchen Sorgen auch strukturiert widmen zu können. Also ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Wischmann, und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bis bald.
Dankeschön.
Herr Mohn, wie geht's weiter, wenn das Förderprogramm aussetzt?
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem für viele Startups und jetzt nicht nur ein Brandenburger Problem. Das heißt, einige Bundesländer haben gerade die Schwierigkeit, dass das Geld da ist. Das Programm steht auch in sich, aber es kann noch nicht losgehen. Wir sind in einer Förderlücke, also quasi zwischen zwei Förderperioden. Einfach weil es aufgrund der ganzen Bearbeitungsprozesse und der Genehmigungsprozesse, es muss ja von der Europäischen Kommission genehmigt werden, hat sich das einfach verzögert. Und wir haben es nicht geschafft, quasi einen nahtlosen Übergang zu finden. Was bedeutet, dass beispielsweise das Programm Gründung Innovativ jetzt mehrere Monate nicht beantragt werden kann, was natürlich sehr ärgerlich ist für viele Startups, ne? Und ja auch gerade die Jüngeren ziemlich ausbremst.
Was machen die dann in dieser Zeit? Können die eine Übergangsfinanzierung beantragen?
Ja, sie müssen sich im Prinzip entweder Alternativen suchen oder sie müssen erstmal ihre Investitionen, ihre Pläne verschieben. Ich denke mal, dass Startups natürlich auch entsprechend die Dynamik haben und Agilität, um trotzdem überleben zu können und weitermachen zu können.
Aber welche Programme meinten Sie denn, die da kurzfristig greifen könnten?
Genau, es gibt natürlich die klassischen Kreditprogramme von den Hausbanken, von der KfW zum Beispiel. Auch die Investitionsbank hat Mikrokredite. Dann gibt es natürlich noch andere Formen, wie beispielsweise der Business Angel Club. Ja, es gibt einige Institutionen, die einfach Programme haben, die es schon seit langer Zeit gibt und die laufen. Man muss im Prinzip da so ein bisschen mehrgleisig fahren und so, ja, quasi Risikostreuung betreiben.
Risikostreuung ist natürlich auch immer mit Arbeit verbunden. Man muss Beziehungen pflegen nach allen Seiten. Unterstützt die IHK auch bei dieser Zwischenfinanzierungsfindung?
Ja, auf jeden Fall. Also uns kann man da immer ansprechen. Wir sehen uns da auch so ein bisschen so als übergeordneter Ansprechpartner und auch so ein bisschen Mittelsmann. Das heißt, wir kennen die Akteure hier in der Region, wissen, wer welche Programme hat, wer welche Gelder verwaltet und wer die Ansprechpartner sind und können dann natürlich Empfehlungen aussprechen oder auch Kontakte herstellen zu verschiedenen Institutionen, genau, um da einfach das sozusagen in die richtigen Bahnen zu lenken.
Kann die IHK Potsdam eigentlich auch Einfluss nehmen darauf, ob solche Förderprogramme aufgelegt werden und wem sie zugutekommen?
Zum einen wir im Hauptamt hier bei mir im Fachbereich. Wir bekommen die Entwürfe der Förderprogramme zu sehen und können auch Stellungnahmen abgeben. Und wir haben jetzt auch immer wieder darauf gepocht, wie wichtig dieser nahtlose Übergang ist der Förderperiode. Also da waren wir schon sehr hinterher gegenüber Ministerium oder auch Abgeordneten. Aber auch das Ehrenamt über unsere Ausschüsse hat da entsprechend Einsatz gezeigt. Insofern ist die IHK da, glaube ich, schon ein wichtiger Einflussnehmer.
Und die Vollversammlung, die jetzt zusammengetreten ist, befasst sie sich auch nochmal gesondert damit?
Bestimmt. Also dann über die Ausschüsse. Es werden jetzt bald wieder neue Ausschüsse gebildet. Und je nachdem, welcher Ausschuss dann auch für Existenzgründung zuständig ist, wird der dann auch entsprechend wieder dann auf Gründungspolitik und Förderpolitik Einfluss nehmen.
Besten Dank auch dafür, Herr Mohn. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Winter. Mögen die Energiekrisen Sie unbelastet lassen. Sagen Sie uns, welche Fragen Sie als Start-up-Gründer bewegen. Machen Sie es gut und vor allem in Brandenburg. Bis bald, sagt Stefanie Schuster.